gut. Würde mal sagen, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir nach rechts oder nach links? Und
wir müssen nach links.
In welche Himmelsrichtung gehen wir?
Ja, wir gehen jetzt Westen, Osten, also nach Süden.
Süd,
also nicht ganz.
Südöstlich, genau.
Mit dem Geografen Karel Kritz auf einer kleinen Lichtung im Wienerwald. Genauer gesagt im Schwarzenbergpark, einem beliebten Ausflugsziel im Westen Wiens. Ausgerüstet sind wir mit einer Landkarte.
Sollen wir da reingehen?
Sie navigieren, ja. Sie können gerne den komplizierten Weg gehen, den einfachen Weg.
Na, den kennen wir schon.
Den kennen wir, dann gehen wir Neuland. Das machen wir.
Das GPS im Gehirn, oder? Wie funktioniert die menschliche Orientierung?
Wir haben gerade die Schwarzenbergallee hier verlassen und sind Richtung Süden gegangen, durch den Wald, links und rechts einen kleinen Pfad entlang, sehen wir den fast blühenden Bärlauch.
Wir riechen ihn auch.
Wir riechen ihn auch, genau. Und kommen jetzt langsam nach ungefähr 10 Metern auf eine Lichtung.
Karel Kritz arbeitet am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien. Er kommt öfter in den Schwarzenbergpark, immer wieder mit Studierenden, um ihnen die Orientierung im Gelände näher zu bringen. Himmelsrichtung und Standort bestimmen und eine Landkarte richtig lesen, all das gehört dazu. Heute mache ich den Kurs.
Eine Sendung von Anna Masona.
Das Smartphone bleibt in der Tasche und damit auch meine geliebten Navi-Apps, die ich in der Stadt nutze, um von A nach B zu kommen.
In der Stadt hat man mehr Anhaltspunkte, um sich zu orientieren. Wir haben einen meistens regelmäßigen Raster, wir haben Straßen, wir haben Achsen, an denen wir uns halten können. In der Natur kann man überall hingehen. Das heißt, das Schöne an der Natur ist, außerhalb einer Stadt ist, dass man eigentlich sich überall zurechtfinden kann, sofern man auch wiederum Anhaltspunkte hat. Also das Entscheidende ist, dass man gewisse Punkte zur Orientierung heranzieht. In der Stadt, Straßennamen, Plätze, Kreuzungen, öffentliche Verkehrsmittel. In der Natur geht es ja auch darum, hier gewisse Geländeformen, ob das Kuppen, Rücken, Mulden sind, ob das jetzt markante Bäume oder Straßen oder Wege sind.
Karel Kritz fällt es leicht, Orientierungspunkte im Gelände zu finden. Schließlich hat er jahrelange Übung. Wobei er meint,
nach oben ist immer genug Luft. Also ich glaube, jeder kann sich orientieren. Es ist nur wichtig, dass man es zulässt und auf die Orientierung mit Karten, mit verschiedenen Hilfsmitteln auch eingeht.
Der Mensch verfügt, wie andere Säugetiere auch, im Gehirn über ein äußerst ausgefeiltes Orientierungssystem. Ähnlich wie das GPS in Handys und Navigationsgeräten bestimmt es, wo wir uns befinden und wohin wir uns bewegen. In den vergangenen Jahrzehnten gelang es Neurowissenschaftlern, dem hochpräzisen System in unserem Gehirn auf die Spur zu kommen. Wie wir damit umgehen, interessiert Psychologen. Und da gibt es nicht nur eine Technik, sagt Julia Frankenstein, Kognitionswissenschaftlerin an der TU Darmstadt. So sind wir in der Lage, uns eine Route anhand von auffälligen Wegpunkten zu merken.
Ich muss bis zur Kirche geradeaus laufen, an der Kirche biege ich rechts ab. Dann laufe ich geradeaus bis zum Supermarkt und biege ich wieder rechts ab und so weiter. Also man merkt sich eine Folge von Landmarken.
Der Nachteil der Wegpunktorientierung: Will ich eine Abkürzung oder einen Umweg gehen, komme ich mit diesem Routenwissen nicht weiter. Dafür brauche ich einen skizzenhaften Überblick über meine Umgebung, eine sogenannte kognitive Karte.
Eine kognitive Karte ist keine Landkarte, das ist wichtig. Eine kognitive Karte kann sehr verzerrt sein, die ist unvollständig. Der Maßstab stimmt nicht. Das ist eigentlich eine Repräsentation oder eine Erinnerung, die wir haben, wie Orte räumlich zueinander liegen. Landläufig sagen wir, ja, jemand hat einen guten Orientierungssinn, wenn er sich gut in der Welt zurechtfindet. Aber ist es nun das Routenwissen? Kann er sich besonders viele Wege merken? Oder hat er viele kognitive Karten im Kopf? Oder hat er vielleicht einfach nur sehr gute Strategien, um solches Wissen zu speichern oder auch zu nutzen? Es gibt Leute, die können mit Himmelsrichtungen sehr gut umgehen, die speichern alles mit Norden, Süden, Osten, Westen ab, haben manchmal Probleme mit links und rechts, weil sie so eine allozentrische Repräsentation im Kopf haben. Und andere machen es eben mit links und rechts.
Es gibt also durchaus unterschiedliche Strategien, um erfolgreich ans Ziel zu gelangen. Wie leicht es Menschen fällt, eine kognitive Karte zu bilden, hängt außerdem von ihrer Umgebung ab. Im aufgeräumten Schachbrettmuster von Manhattan fällt das relativ leicht. Im ersten Wiener Gemeindebezirk mit seinen verwinkelten Straßen und Gassen wird es schon schwieriger. Dabei gelangt nicht jeder gleich schnell und gleichermaßen erfolgreich ans Ziel. Es ist kein Geheimnis, dass wir Menschen in Sachen Orientierung über unterschiedliche Begabungen verfügen. Doch was davon ist angeboren, was erlernt?
Ehrlich gesagt, so richtig weiß man es nicht, wo jetzt wirklich der Grund für Unterschiede sind. Es ist wahrscheinlich eine Interaktion oder eine Mischung aus verschiedenen Voraussetzungen und den Lernerfahrungen.
Stefan Münzer ist Bildungspsychologe an der Universität Mannheim und untersucht seit Jahren den menschlichen Orientierungssinn. Ein gängiges Klischee kann Stefan Münzer mit seiner Forschung nicht bestätigen, dass es bei der Orientierung einen eindeutigen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt.
Immer wieder wird berichtet, dass sich Männer von Frauen unterscheiden. Und es gibt Aufgaben, bei denen das auch tatsächlich so ist. Also wenn Sie in einer unbekannten Umgebung, jetzt nicht in Wien, sondern woanders, die Umgebung einfach mal explorieren, biegen hier mal ab, biegen da mal ab, und dann überlegen Sie sich, naja, wo ist jetzt die Richtung, wo ich hergekommen bin ursprünglich, und versuchen mal dorthin zu zeigen, dann sind Frauen schlechter als Männer. Dieses Zeigen, dieses sich an groben Richtungen vom eigenen Standpunkt, der sich ja auch dauernd verändert, sich daran zu orientieren, sind Männer besser, aber Frauen sind in anderen Gebieten besser. Also zum Beispiel, wenn man eine Karte zeichnen soll, verschwindet der Unterschied.
Frauen können sich im Allgemeinen besser an Wegpunkten orientieren, merken sich also, wo die Bäckerei oder wo das Sportgeschäft war.
Oder wo waren bestimmte Objekte, auch in der Wohnung, wo liegen bestimmte Sachen und so weiter. Object Location Memory, sind Frauen besser. Also je nach Aufgabe scheinen sich Unterschiede sozusagen da zu manifestieren. Die kann man jetzt messen und dann kann man sagen, okay, die gibt's so, ne? Und man kann sagen, ja, wo kommen die her? Vielleicht aus irgendeiner biologischen Anlage, das ist aber sehr unklar, ob da was dran ist. Vielleicht aus einem Mix aus Lernerfahrung, Interesse und auch Selbstkonzept. Und dass man schon selber denkt, ah, ich bin Frau und deswegen werde ich das nicht können oder es ist mir egal.
Man könne auch immer wieder zeigen, dass Mädchen im Mathematikunterricht genauso gut sind wie Buben, sagt Münzer. Das Selbstbild sei aber ein anderes.
Und sie sind auch ängstlicher im Matheunterricht als Jungs. Und wenn wir Frauen und Männer befragen nach ihrem Orientierungssinn, da finden wir große Unterschiede in der Selbsteinschätzung. Jetzt weiß ich aber nicht, in Bezug auf die Leistung, unterschätzen sich die Frauen, überschätzen sich die Männer. Also es spiegelt auf jeden Fall einen Fakt wider, dass abhängig vom Geschlecht Personen unterschiedlich über sich selber denken. Und möglicherweise hat es mit der tatsächlichen Leistung und mit dem tatsächlichen Potenzial, das lernen zu können, gar nicht so viel zu tun. Genau wie in Mathe beispielsweise. Da gibt es also noch ein bisschen mit Vorurteilen aufzuräumen.
Orientieren ist also eine Sache der Selbsteinschätzung und des Trainings. Dass sich das Navi im Hirn trainieren lässt wie ein Muskel, zeigt eine bekannte Langzeitstudie an Londoner Taxifahrern. Hirnforscher verglichen angehende Taxifahrer vor und nach der Prüfung zum Taxischein. Nachdem sie wochenlang die Straßenkarte Londons auswendig gelernt hatten, war der hintere Hippocampus größer. Der Hippocampus ist jene Hirnregion, in der sich das menschliche GPS befindet.
So, jetzt müssen wir irgendwie darüber kommen. Jetzt querfällt ein.
Können wir darüber stechen?
Schauen wir mal, wo wir jetzt mal uns befinden.
Auf der Höhe.
Genau, jetzt orientieren wir uns. Wir sind entlang hier dieser Allee, ist für uns die Orientierung. Die zwei Teiche haben wir links von uns. Das heißt, wir befinden uns irgendwo in diesem Bereich. Da werden wir noch ein paar Meter gehen und irgendwo müssen wir dann sozusagen rüberstechen und müsste, wenn die Karte stimmt, ein markanter Weg steil bergauf gehen.
Im Schwarzenbergpark kommen wir jetzt in ein Waldstück. Geograf Karel Kritz zeigt auf die Karte, die Höhenlinien werden enger, es wird also gleich steiler bergauf gehen. Wir suchen aber noch einen bestimmten Weg.
Ist er das schon?
Ja, das könnte er sein, ja. Das müssen wir bloß den Gatsch ausweichen. Okay. So, der Weg als solches durchaus breit und markant und in der Karte mit einer strichlierten Linie eingezeichnet. Ja,
das heißt, wir liegen ziemlich sicher richtig, oder?
Ja, ziemlich sicher. Es ist alles relativ, ja.
Wir arbeiten weiter an unserer kognitiven Karte des Schwarzenbergparks. Der Begriff der kognitiven Karte geht übrigens auf den Psychologen Edward Tolman zurück. Er verwendete ihn erstmals 1948. Tolman hatte Ratten in einem Labyrinth die schnellste Route zu einem Futterplatz beigebracht.
Da hat man sozusagen gefunden, dass Ratten so eine Labyrinth-Situation explorieren, also sie erkunden das und bilden sich dabei eine kognitive Karte. Das führt dazu, dass sie, wenn sie dann einen Weg lernen, also der kürzeste Weg halt zum Futter, ne, und wenn man die jetzt blockiert, diese Route, sind die Ratten in der Lage, den nächstkürzesten Weg zu nehmen.
Und den mussten sie im Gedächtnis gespeichert haben, sagt der Bildungspsychologe Stefan Münzer. In den 1970er Jahren entdeckte der Neurowissenschaftler John O'Keefe auch den Ort im Gehirn, an dem die kognitive Karte entsteht. Die sogenannte Hippocampus-Formation, die aus Hippocampus und entorhinalem Kortex besteht.
Also der Hippocampus, der ist ganz tief im Gehirn drinnen und der ist essentiell zur Gedächtnisbildung. Also wenn der Hippocampus geschädigt ist, dann kann man keine neuen Erinnerungen formen. Und dann der entorhinale Kortex, der ist direkt mit dem Hippocampus verknüpft.
John O'Keefe hatte entdeckt, dass bestimmte Neuronen in den Rattengehirnen feuerten, sobald sie an einen bestimmten Ort im Raum ankamen. Er nannte die Neuronen daher Ortszellen, sagt Tanja Wernle. Sie forscht an der Medizinischen Fakultät der Universität Trondheim in Norwegen.
Im Labor von Maybrit und Edvard Moser.
Das Forscherpaar Maybrit und Edvard Moser bekam 2014 gemeinsam mit John O'Keefe den Medizinnobelpreis für ihre Forschungen zur räumlichen Orientierung. Neben den Ortszellen im Hippocampus identifizierte das norwegische Labor die sogenannten Gitterzellen.
Also die Ortszellen, die der John O'Keefe gefunden hat, die sind aktiv, wenn man sich an einer bestimmten Stelle im Raum befindet. Also wenn ich zum Beispiel in der Küche bin, und dann gibt es eine Zelle, die ist aktiv, wenn ich neben dem Kühlschrank stehe. Und dann gibt es eine andere Zelle, die ist aktiv, wenn ich am Tisch sitze. Wenn ich dann viele Ortszellen zusammennehme, dann kann ich eine innere kognitive Karte von meiner Küche erstellen zum Beispiel. Und diese Ortszellen, die senden eben elektrische Signale oder feuern, wenn man an einer bestimmten Stelle im Ort ist. Im Gegensatz dazu, Gitterzellen, die feuern an vielen verschiedenen Stellen im Raum. Und das Faszinierende ist, dass dieses Aktivitätsmuster von diesen Gitterzellen eben ein regelmäßiges Gitternetz bildet. Und das ist das Faszinierende, dass diese Gitterzellen das einzig und allein selber produzieren. Und dadurch haben wir eine Möglichkeit zu verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und einen Code produziert für unseren Raum.
Die Gitterzellen bilden eine Art Koordinatensystem im Hirn, sagt Tanja Wernle. Es ist aus lauter Sechsecken aufgebaut und wird sozusagen virtuell auf den Raum projiziert. Da die Distanz zwischen den Knotenpunkten konstant ist, können damit die Entfernungen gemessen werden, so die These der Forscher. Sie helfen etwa einer Ratte, die Änderungen der eigenen Position in einer Box zu verfolgen. Um sich erfolgreich im Raum zu bewegen, braucht das Rattengehirn aber noch andere Informationen und Zellen.
Oh, es gibt unglaublich viele faszinierende Zelltypen im entorhinalen Kortex. Und wir finden immer wieder neue.
Zusätzlich zu den Gitterzellen etwa sogenannte Kompass- oder Kopfrichtungszellen.
Die feuern immer, wenn wir in eine bestimmte Richtung schauen oder gehen. Und dann haben wir auch Geschwindigkeitszellen. Die haben wir erst vor 2 Jahren gefunden. Also Geschwindigkeitszellen kodieren, wie schnell du dich fortbewegst. Die wissen, ob du läufst oder langsam gehst. Und wenn man zum Beispiel berechnen will, wie weit man sich fortbewegt hat, dann ist es wichtig, dass man eine Information darüber hat, wie schnell man sich fortbewegt, in welche Richtung man sich fortbewegt. Und man braucht auch gewisse Referenzpunkte und das liefern die Gitterzellen. Und dann gibt es auch noch Grenzzellen. Die feuern immer, wenn man nah an einer Wand dran ist. Das ist insofern wichtig, dass man eben ungefähr die Begrenzungen von einem Raum abschätzen kann. Man nimmt an, dass diese Grenzzellen eine wichtige Rolle spielen, um dieses Gitternetz praktisch an einen gewissen Punkt zu fixieren.
Zusammengeführt und verarbeitet werden die unterschiedlichen Hirnsignale im Hippocampus. Dazu kommen dort auch Informationen, die über Augen, Ohren und Nase einströmen. Das Gehirn von Säugetieren arbeitet erstaunlich ähnlich wie ein Navigationsgerät. Die grundlegende Karte liefern die Gitterzellen, die GPS-Signale, die Kompass- und Geschwindigkeitszellen. Untersucht werden die Orientierungszellen im Lab von Maybrit und Edvard Moser an Ratten. Für die Versuche werden den betäubten Nagern haarfeine Elektroden ins Gehirn implantiert.
Und es hört sich jetzt wild an, aber das ist nicht schmerzhaft. Im Gehirn hat man keine Schmerzrezeptoren, daher spürt man das nicht. Wenn wir dann diese haarfeinen Elektroden im Gehirn haben, kann man die Aktivität von einzelnen Zellen aufnehmen. Also man kann aufnehmen, wann die feuern und wann sie nicht feuern.
um dann eben zu verstehen, wie sich das, wie die Zelle im Raum aktiv ist. Was wir haben, sind so Boxen, die sind so zum Beispiel einen Quadratmeter groß. Und in der läuft dann die Ratte rum. Damit es der Ratte Spaß macht, werfen wir so kleine Keksstücke in die Box und die läuft dann, um diese Keksstücke aufzusammeln. Und während sie sich bewegt, sind diese Zellen dann aktiv.
Oberstes Gebot im Moser Lab sei, dass es den Ratten gut geht, sagt Tanja Wernle. Um dort zu arbeiten, ist neben außergewöhnlicher Fingerfertigkeit auch ein gutes Verhältnis zu Tieren Voraussetzung.
Und es macht unglaublich Spaß, mit seiner Ratte zu arbeiten, muss ich sagen. Weil die wird so dein Freund über 2-3 Monate. Aber es ist unglaublich, die sind so schlau und jede Ratte hat ihren eigenen Charakter. Manche sind mehr schüchtern, manche sind mutiger.
So wie der Mensch also. Doch wie kann man eigentlich von den Neuroaktivitäten einer Ratte auf den Menschen schließen? Das Gehirn von allen Säugetieren sei sehr ähnlich aufgebaut, sagt Tanja Wernle.
Also man kann die Zellen im Menschen nicht aufnehmen, weil man im Menschen keine haarfeinen Elektroden implantieren kann. Aber was man mit dem Menschen machen kann, ist, man kann den in eine funktionelle Magnetresonanztomographie machen. In so einem MR-Scanner kann man dann die Aktivität in verschiedenen Gehirnarealen aufnehmen. Und diese Aktivität in der Magnetresonanztomographie reflektiert die Aktivität von vielen, ganz vielen Zellen im Gehirn.
Die Versuchspersonen gehen dafür in Gedanken durch ein Labyrinth, während sie in der Magnetresonanzröhre liegen. In den entsprechenden Gehirnarealen zeigt sich Aktivität. Von den aufwendigen Positionsberechnungen in unserem Gehirn bekommen wir normalerweise nichts mit. Erst wenn wir uns verlaufen oder unser Orientierungssinn durch Krankheiten leidet, merken wir, wie wichtig das neuronale Hirnnavi im Alltag ist. Zum Beispiel bei der Alzheimer-Erkrankung.
Der frühe Beginn von Alzheimer, wenn es noch keine Symptome gibt, ist dadurch gekennzeichnet, dass Zellen im entorhinalen Kortex absterben. Die beginnen abzusterben, noch bevor wir Symptome im Patienten sehen. Dann das Interessante ist, dass eines der ersten Alzheimer-Symptome ist Orientierungslosigkeit. Und es macht dann auch Sinn, wenn man sich vorstellt, dass die Zellen dort beginnen abzusterben. Wenn wir besseres Verständnis dafür bekommen, wie Informationen in dem Gehirnareal verarbeitet werden und wie diese Zelltypen zusammenarbeiten, dann können wir vielleicht auch besser verstehen, wie sich Alzheimer, die Krankheit selber, entwickelt.
Und das ist noch die Krux an der Sache. Obwohl die Forscher in Trondheim bisher mehrere Zelltypen im Gehirn von Säugetieren identifizieren konnten, ist noch recht unklar, wie sie zusammenarbeiten. Würde man das heutige Wissen über die Lokalisierungsfähigkeit des Hirns in ein Gefäß füllen?
Dann haben wir jetzt ein Schnapsglas und am Ende hätten wir gerne ein Bierglas, so ungefähr. Na, also ich würde sagen, wir stehen erst am Anfang. Ich glaube, das größte Rätsel und das, was mich motiviert, die Forschung zu machen, ist zu verstehen, also wie dieses regelmäßige Gittermuster vom Gehirn produziert wird. Das ist absolut unklar. Und man versteht natürlich auch nicht, wie diese ganzen Zelltypen zusammenarbeiten. Wir wissen, es gibt diese Kopfrichtungszellen, die Gitterzellen, Grenzzellen, aber wir verstehen nicht, wie die zusammenarbeiten. Und wie diese Information dann gesammelt zu einer Ortszelle führt, das ist unklar.
Irgendwo müsste da irgendwas funktionieren.
Also ich sehe noch, das könnte ausschauen wie ein Weg. Naja, nein, nicht wirklich.
Das ist die große Frage.
Ja.
Wo ist der Weg?
Wieder im Wienerwald. Wir sind gerade ein wenig orientierungslos.
Schauen wir noch ein Stück weiter? Oder
ja,
ist
können wir durchaus ein Stück weiter schauen. Das ist eindeutig schon zu weit, oder?
Ja, ich glaube auch, dass wir jetzt schon zu weit sind, gell?
Genau. Wo werden wir ungefähr sein? Da jetzt.
Ja.
Das heißt, wir müssen jetzt
eigentlich nochmal
so zurückgehen.
Zurück, ja.
Genau. Mhm. Dann schauen wir mal. Gehen wir bis...
Ist das da vorne?
Ja, was? Das könnte irgendwas sein, ja.
Ah, oder hier.
Ah, jetzt brauchen wir nur vergleichen. Diesen Weg und den da. Mhm. Und das muss man natürlich in Karten auch abbilden. Das nennt man die Qualität. Es gibt qualitative Informationen und die Qualität dieses Weges ist, dass sie einfach breiter begehbar ist als dieser Weg.
Ja.
Ja? So, und jetzt verliert sich alles. Ja,
ja, es ist wieder so eine Lichtung.
Genau, aber laut Karte muss es auf jeden Fall leicht rechts hinuntergehen. Das heißt, wir gehen trotzdem auf gut Glück und hoffen, dass wir irgendwie wieder ein Orientierungsmerkmal, und in dem Fall ist es ein ausgeprägter Weg.
Da drüben war gerade ein Eichhörnchen.
Auch wenn ich mit Karel Kritz gerade etwas orientierungslos durch die Gegend stolpere, das Risiko, mit einem erfahrenen Kartografen im Wienerwald verloren zu gehen, ist überschaubar. Und zur Not haben wir das Navi in der Hosentasche. Doch gerade das Navi produziert in den letzten Jahren immer wieder negative Schlagzeilen. Scheint von ihm doch die Gefahr auszugehen, dass es uns, speziell uns Autofahrer, in willenlose Zombies verwandelt, die dem Navi blind vertrauend aus der Wüste, einem Fluss oder von der Skipiste gerettet werden müssen. Eigentlich paradox, dass wir uns trotz Navi verirren oder gerade deswegen.
Und das zeigt aber, dass man bewusster sein sollte darüber, was das Gerät kann und was es nicht kann. In welchen Situationen man es vielleicht ganz gut gebrauchen kann und in welchen es möglicherweise nicht so schlau ist, sich allein darauf zu verlassen. Und an dem Punkt wird es gefährlich. Also wenn Leute sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht, wo ich bin und wo es hingeht, ich will nur dieses Navi benutzen und ich will einfach von A nach B kommen, für die Leute würde ich schon sagen, ist es ein bisschen problematisch.
Was Navis mit unserem Orientierungssinn anstellen, untersucht Bildungspsychologe Stefan Münzer von der Universität Mannheim seit 10 Jahren. Zum Beispiel, indem er Studienteilnehmer fragte, wie oft sie gedruckte Karten und Navigationsgeräte nutzen und wie gut sie sich ohne diese zurechtfinden. Ergebnis: Wer immer gesagt bekommt, wo es lang geht, lernt weniger über seine Umgebung. Kartenleser kennen sich beim zweiten Besuch einer Gegend recht gut aus, während Navi-Fans vermutlich noch auf die digitale Krücke zurückgreifen müssen. Dass viele von uns mit dem Navi scheitern, liegt jedoch nicht nur daran, dass wir uns zu leicht darauf verlassen, sondern auch an der Technik, sagt Stefan Münzer.
Das Problem ist, dass die eben überhaupt keine Orientierungsinformationen zur Verfügung stellen. Die gehen halt davon aus, wenn Leute von A nach B wollen, ist es das Einfachste, wenn man ihnen einfach eine Art Routenwissen gibt. So, dass man einfach nur diese Links-Rechts-Entscheidungen ihnen ansagt. Und was die Navis eben nicht machen, ist zum Beispiel wichtige Bezugspunkte außerhalb dieses Zooms immer zu zeigen. Also die zeigen ja einen sehr kleinen Ausschnitt, der auch immer rotiert. Das Rotieren finde ich gar nicht so schlimm. Das muss auch sein, damit man nicht dauernd was verrechnen muss. Aber dass man dann nicht sagt, okay, in deinem Rücken oder vor dir befindet sich jetzt irgendwie die Oper oder irgendwas Wichtiges, wo man auch leicht hinfinden könnte. Wenn das immer mitgegeben würde, würde das schon sozusagen eine gewisse Orientierung bieten.
Das beste Navigationsgerät hat der Mensch noch immer zwischen seinen Ohren, sagt Geograf Karel Kritz. Doch obwohl er sicher zu den Superorientierern in freier Natur gehört, hat er bei Berg- oder Skitouren ein GPS immer dabei. Auf das praktische Hilfsmittel will er keinesfalls verzichten.
GPS ist genauso wie ein Werkzeug wie ein Kompass, wie ein Smartphone, wie ein Auto. Wir müssen nur lernen, wie man das am besten einsetzt. Es ist sehr hilfreich. Aber nur alleine sich auf diese Hilfsmittel zu verlassen, ist zu wenig. Man muss das gesamtheitlich betrachten. Die Karte, die Hilfsmittel und vor allem, man muss sich immer ein Bild der Realität im Kopf abbilden.
Was ist für gute Orientierung eigentlich notwendig? Wie lässt sich im Kopf eine brauchbare Karte erzeugen?
Indem man mit allen Wahrnehmungssinnen hier versucht, den Raum festzuhalten. Und das geschieht, indem man primär mit den Augen, aber auch mit den Ohren, auch mit der Nase sogar. Das kennt jeder, dass man auch gewisse Orte am Geruch auch erkennt. Und auch dafür gibt es Landkarten, die man ganz spannend auch gestalten kann.
Auch die Emotionen spielen bei der Orientierung eine wichtige Rolle. Ist man an einem Ort glücklich oder unglücklich? Orte, die mit starken Gefühlen besetzt sind, bleiben uns besser in Erinnerung.
Wo man einen Ort war, wo man gerade glücklich war und man kommt gerne wieder zurück. Und dieser Ort ist ein sogenannter Emotional Landmark. Das heißt, man ist irgendwie glücklich. Genauso umgekehrt gibt es eben ganz negative Emotional Landmarks, wo man vielleicht irgendwo überfallen wurde oder hier misshandelt wurde. Das heißt, diese Dinge spielen auch eine Rolle, wie man sich dann auch fühlt und wie man seine Karte im Kopf erstellt.
Sie hörten? Das GPS im Gehirn, oder? Wie funktioniert die menschliche Orientierung?
Wo wollen Sie jetzt noch weitergehen?
Sie können gerne rechts runterbiegen.
Ja. Mhm.
Eine Sendung von Anna Masona, Redaktion Sabrina Adelbrecht. Morgen in den Dimensionen die Zirkulation der Leidenschaften.